Guten Morgen zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die Barbara es schon gesagt hat. Ich glaube, sie hat es noch nicht gesagt. Es geht heute um Simson, eine Figur aus dem Alten Testament. Der hat mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt. Und heute geht es um Simson, Teil 3, Simsons Fall und Ende. Teil 1 und 2 kommen dann irgendwann. Ich habe halt hinter angefangen und das hat mich beschäftigt und dann habe ich gedacht, es ist blöd, dass es Teil 3 ist, weil ich weiß ja nicht, ob es vorher nochmal 3 Teile gibt, dann wäre es Teil 4. Das schneiden wir dann einfach später weg. Also auf jeden Fall geht es heute um Simson. Der ist eine der geheimnisvollsten und schwierigsten Personen im Alten Testament, wenn nicht in der Bibel. Der gibt uns nämlich einige Rätsel auf und trägt so einige Konflikte in sich, die ihn ein bisschen schwierig machen für so neutestamentliche Christen. Simson, der war ein Richter. Die Richter, das waren damals keine Leute in Roben, sondern Leute, die Gott eingesetzt hat, um sein Volk zu retten und zu richten. Das ist am Anfang des Buches Richter erklärt, was diese Richter machen. Da ist Gott zornig gegen Israel, gibt sie dann in die Hand ihrer Feinde. Dann, sind sie immer fast ausgestorben und Gott war gegen sie, weil sie sich von ihm abgewendet hatten. Und dann hat Gott aber immer Richter erweckt, um sie dann doch noch zu retten. In Richter 2, Vers 16 heißt es, und der Herr erweckte Richter und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer, also die Israeliten aus der Hand ihrer Feinde. Aber auch diesen Richtern gehorchten sie oft nicht und es ging immer so, wie es dann später bei den Königen auch war. Es ging immer auf und ab und öfters ab als auf mit Israel. Und ein Satz ist da ganz wichtig, deswegen der noch aus dem Kapitel 2 von dem Richterbuch. In Richter 2, Vers 18 heißt es, und wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Jeder dieser Richter hat die Zusage, dass Gott mit ihm ist. Und die Bibel sagt uns, dass Gott mit jedem einzelnen dieser Richter war. Und es ist ganz wichtig für das Verständnis dieser Person Simsons. Simsons Geschichte dann, die steht in Richter Kapitel 13 bis Kapitel 16, also diese ganzen 4 Kapitel lang. So viel ist über keinen anderen Richter geschrieben. Was ist an dem jetzt so geheimnisvoll? Wer sich in der Bibel auskennt, dem fällt auf, dass Simsons Lebensführung und das, wie er handelt, anscheinend nicht gerade dem entspricht, was Gott eigentlich von den Menschen will. Trotzdem wird er uns im Neuen Testament als einer der Glaubenshelden aufgezählt, in Hebräer 11. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, was soll ich sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Es ist die einzige Stelle, an der Simson nochmal vorkommt. Und wir wollen uns jetzt diese letzte Episode aus seinem Leben angucken. Wir fangen also hinten an bei Simson. Simsons Verführung, sein Fall und sein Ende. Ich lese dazu aus dem Buch Richter im Kapitel 16 die Verse 4. Ja, vielleicht fangen wir schon ein bisschen. Na, lesen wir ab Vers 4 bis Vers 19 ungefähr. Wir gucken uns diese Bibelstelle, weil es ein recht langes Kapitel oder recht langer Bibeltext, den gucken wir uns in Abschnitten an. Also gucken wir uns den Abschnitt an und dann sage ich was dazu. Richter 16, ab Vers 4. Und es geschah danach, jetzt müsst ihr wissen, was davor war, gell? Davor war Simson im Puff. Und es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek. Ihr Name war Delilah. Und die Fürsten der Philister gingen zu ihr hinauf und sprachen zu ihr, berede ihn und sieh, worin seine große Stärke besteht und wodurch wir ihn überwältigen können, damit wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Und wir wollen dir jeder 1100 Sekel Silber geben. Da sprach Delilah zu Simson, tu mir doch kund, worin deine große Stärke besteht und womit du gebunden werden kannst, dass man dich bezwinge. Und Simson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit 7 frischen Sehnen, die nicht ausgetrocknet sind, so würde ich schwach werden und würde sein wie ein anderer Mensch. Und die Fürsten der Philister brachten 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf, und sie band ihn damit. Es saßen aber Auflaurer bei ihr im Gemach, und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Da zerriss er die Sehnen, wie eine Schnur aus Werg zerreißt, wenn sie Feuer riecht. Und seine Stärke wurde nicht bekannt. Da sprach Delila zu Simson: Simson, du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Nun tu mir doch kund, womit du gebunden werden kannst. Und er sprach zu ihr: Wenn man mich festbände mit 9 Stricken, mit denen keine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach werden und würde sein wie ein anderer Mensch. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit, und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Es saßen aber Auflaurer im Gemach, und er riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sprach Delila zu Simson: Bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Tu mir doch kund, womit du gebunden werden kannst. Und er sprach zu ihr: Wenn du die 7 Flechten meines Hauptes mit dem Gewebe verwebest. Und sie heftete sie mit dem Pflock und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Da wachte er auf von seinem Schlaf und riss den Webpflock weg und das Gewebe heraus. Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, und dein Herz ist doch nicht mit mir? Nun hast du mich 3-mal getäuscht und mir nicht kundgetan, worin deine große Stärke besteht. Und es geschah, als sie alle Tage mit ihren Worten drängte und ihn plagte, da wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz kund und sprach zu ihr: Kein Schermesser ist auf mein Haupt gekommen, denn ein Nasire Gottes bin ich von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so würde meine Stärke von mir weichen, und ich würde schwach werden und würde sein wie alle Menschen. Und als Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz kundgetan hatte, da sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und sprach: Kommt diesmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz kundgetan. Und die Fürsten der Philister kamen zu ihr hinauf und brachten das Geld mit sich. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen und rief einen Mann und ließ die 7 Flechten seines Hauptes abscheren. Und sie fing an, ihn zu bezwingen, und seine Stärke wich von ihm. Viele von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich, sie ist recht bekannt, auch außerhalb der Bibel. Die Bibel erzählt hier recht ungeschönt, was mit diesem Simson so passiert. Wie gesagt, er war vorher, die Bibel sagt, er ging zu einer Hure ein. Und wir wissen nicht, ob er das öfters gemacht hat oder ob das das erste Mal war. Aber wir wissen von ihm, dass er schon öfters, oder dass er zumindest 3-mal in dem Bericht der Bibel irgendwelche Geschichten hat mit Frauen, die ziemlich übel ausgehen. Simsons Charakter und Verhalten, das widerspricht offenbar manchmal dem, was Gott von Menschen eigentlich möchte. Die Bibel sagt uns ganz deutlich im Alten und Neuen Testament, dass man sich von Unzucht fernhalten soll. Es wird erstaunlich oft, gerade im Neuen Testament, betont, dass man vor der Unzucht fliehen soll. Unzucht, Hurerei, das sind Dinge, da mahnt uns die Bibel richtig, richtig scharf davor. Sie warnt uns da davon schärfer wie von anderen Sachen, weil das ein Fallstrick ist, aus dem man nicht so leicht mehr rauskommt. Weil ein sexuell ausschweifendes Leben ganz krasse Auswirkungen hat. Das ist nicht irgendein Ding, das einmal passiert und dann ist das wieder gut, sondern das hat Auswirkungen, das macht was mit uns als Menschen, das macht was mit der Gemeinde, das macht was mit unserem geistlichen Leben, das hat Außenwirkung. Dieses Sexuelle ist da wirklich ein Gebiet, wo man sehr achtsam sein muss. Vor allem die Männer. Und für den Simson ist genau das ein Fallstrick. Simson hat offenbar ein Problem mit diesen Frauengeschichten. Er strauchelt an einer dieser 4 großen Versuchungen, die es für Männer gibt. Macht, Ehre, Geld, Frauen. Und bei ihm sind es halt besonders die Frauen. Zigtausend ausgebildete Kämpfer, Soldaten mit Schwert und Schild, konnten Simson nicht bezwingen. Aber der Busen einer einzigen Frau hat es geschafft. Die geballten Fäuste der Philister mit Schwertern und Schleudern und Sperren konnten ihm nichts anhaben, aber die zarten Hände einer schönen Frau haben ihm das Ende gebracht. Ist kein Wunder, er war vielleicht der stärkste Mann, der je gelebt hat. Er hat Stadttore auf seinem Rücken einen Berg hochgetragen, das sind ja Minimum ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Kilo, also menschlich komplett unmöglich eigentlich, was er gemacht hat, was er konnte, welche Kraft Gott ihm gegeben hat. Er war wahrscheinlich der stärkste Mensch, der je gelebt hat. Und Gott hält sich ja bei so ganz besonderen Sachen nicht immer an die Gesetze der Physik oder der Biologie, an die ganzen Naturgesetze, die er gibt. Es gibt Stellen, wo er die außer Kraft setzt, am Roten Meer oder wenn Jesus übers Wasser geht, wenn Jesus durch Wände geht oder vielleicht auch hier bei dem Simson. Wir wissen es nicht, wie sehr Gott sich da an die Schranken und Gesetzmäßigkeiten, die er der Schöpfung auferlegt hat, selbst gehalten hat. Der Simson, der war schon wegen übernatürlich, auch seine Kraft. Aber nehmen wir mal an, Gott hat da in Anlehnung an seine Schöpfungsordnung gehandelt, dann muss dieser Simson bis oben voll gewesen sein mit Testosteron. Ja, und das hat dann halt auch Nebenwirkungen. Also das, wenn wir uns angucken, wie stark er war, der Jähzorn, der in ihm war, dieser impulsive Charakter, dieses spontane Handeln, dieses entschiedene Handeln und auch die Frauengeschichten, das deutet doch darauf hin, dass er hormonell da ziemlich einseitig ausgestattet war und ziemlich gut. Und das wird ihm jetzt hier zum Fallstrick. Die Frauen waren seine Versuchung. Das war oft so bei Führern in Israel, das ist bis heute oft so. Bei vielen war es damals auch so, dass sie dann zu Götzendienst verführt worden sind durch fremde Mädchen, durch Frauen von anderen Völkern. Das war bei Simson nicht der Fall. Simson hat sich nie dazu verleiten lassen, anderen Göttern zu dienen, wegen dieser Philisterfrauen. Aber Simson hat sich trotzdem auf die Frauen eingelassen. Beim ersten Mal, da war es Gottes Wille, also er hatte zuerst eine Frau der Philister, die er auch geheiratet hat. Und da haben seine Eltern das schon nicht verstanden, haben gesagt, gibt es denn in Israel keine Frau, die du dir nehmen kannst? Und sie wussten ja, sie kannten das Gesetz Moses und sie wussten, dass das nicht richtig ist. Aber da sagt uns die Bibel, dass Gott das gewirkt hat. Also da hält sich Gott nicht an das, was er vorher den anderen bestimmt hat. Es zeigt uns, dass Simson eine ganz herausragende Persönlichkeit ist, die nicht so in das Schema F passt und nicht allem unterworfen ist, was normale Menschen unterworfen sind. Auf jeden Fall ist jetzt Simson bei dieser Delilah angelangt. Und die verstehen sich offensichtlich gut. Er spielt ein bisschen mit ihr, zeigt ihr nicht, sagt ihr nicht immer die Wahrheit. Aber irgendwann, da gibt er nach. Wir wissen nicht warum, ob er aus Liebe blind ist oder vor Lust. Auf jeden Fall ist er zermürbt, weil sie ihn keine Ruhe lässt und weil sie immer weiter auf ihn eindringt und weil sie, ich weiß genau, dass so mancher Mann sich da vorhin innerlich schmunzeln musste, sich äußerlich aber nicht schmunzeln getraut hat. Und da steht sie, drang alle Tage auf ihn ein mit ihren Worten, bis er völlig sterbensmatt war. Auf jeden Fall gibt er irgendwann nach und gibt irgendwann auf und verrät ihr das Geheimnis seiner Kraft. Er gibt, schmeißt quasi seine Perlen vor die Säue. Wenn wir in einem neutestamentlichen Worten das sprechen. Er gibt diesen Heiden ein Geheimnis preis, das Gott ihm eigentlich gegeben hat. Und Delilah nutzt es schamlos aus. Sie hat von Anfang an ja nichts anderes vorgehabt, als ihn zu verkaufen und zu verraten. Sie nutzt es schamlos aus. Und das ist jetzt das Ende für Simson. Vorerst. Er verliert seine Kraft und fällt in die Hände der Feinde Gottes. Und wenn man da jetzt diesen Simson sich so ein bisschen anguckt, dann stellt man fest, wenn er schon ein Problem hat oder offensichtlich da anfällig ist mit Frauengeschichten, warum meidet er das dann nicht? Er spielt sogar damit. Er spielt mit dem Feuer. Und das ist was vielleicht bei uns heute auch manchmal so ist. Ich meine, jeder von uns kennt ja die Bereiche, wo er leicht zu versuchen ist. Jeder kennt die Bereiche von sich selbst, wo er leicht verführt wird, wo er leicht fällt, wo er leicht in Situationen kommt, wo er dann Dinge tut, die er eigentlich weiß, dass sie falsch sind. Das ist bei jedem was anderes. Aber es ist gefährlich, damit zu spielen und sich dann absichtlich in solche gefährlichen Situationen zu begeben. Ich bin ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, also von einem Kumpel ein gebrauchtes, weil ich jetzt der Meinung war, hey, ich könnte mal wieder Fahrrad fahren, Knie ist eh kaputt und dann muss ich immer viel Sport machen und so, und dann ist Fahrradfahren optimal. Aber Fahrradfahren ist ultra langweilig. Ich hasse Fahrradfahren, das ist so ultra langweilig. Und deswegen habe ich mir dann ein Mountainbike gekauft. Das war mir dann nicht geländegängig genug, dann habe ich mir noch eins gekauft. Und dann bin ich da neulich das erste Mal gefahren und sehe diesen Skaterplatz und denke mir, hey, das ist eine Rampe, ich fahre da drüber. Und bin dann halt so schnell, wie es ging, auf diese Rampe hoch und über die Rampe rüber und über der Rampe drüber dann etwas unglücklich gelandet, also bäuchlings auf dem Sattel. Das war ultra schmerzhaft, aber da waren andere Leute drum, musste ich so tun, als wäre das Absicht und mich wieder aufs Fahrrad drauf schaffe und bin dann schmerzverzerrt weitergefahren. Am liebsten hätte ich laut geschrien, aber es ging nicht. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, ja, du denkst halt immer, du bist noch 20 und meinst immer, du musst da noch einen auf jung machen und willst das immer wissen. Und das ist, manchmal brauche ich das wirklich. Ich brauche manchmal so Situationen, wo ich mich absichtlich in irgendwas Dummes reinmanövriere. Ich weiß ja, dass das vollkommen hohl ist, mit meinem mangelhaften Körperbeherrschung da über so eine Rampe zu schanzen. Aber manchmal brauche ich das einfach. Da muss ich mich einfach irgendeiner kontrollierbaren Gefahr aussetzen. Und da ist es noch relativ harmlos. Im schlimmsten Fall verletzt man sich ein bisschen. Aber im geistlichen Bereich muss man da sehr aufpassen, dass man nicht damit spielt, dass man sich nicht absichtlich kontrolliert, vermeintlich kontrolliert, Gefahren aussetzt, die dann in Situationen münden, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Sowas hier beim Simson. Er hat die Kontrolle verloren und das sollte uns eine Mahnung sein. Dann kommt Simsons Fall. Wir lesen weiter, Vers 20, Richter 16, Vers 20. Und sie sprachen, also Delilah, Philister über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen wie die anderen Male und mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis mahlen. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, sobald es geschoren war. Und die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihrem Gott Dagon ein großes Schlachtopfer zu opfern und um ein Freudenfest zu feiern, denn sie sprachen, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, priesen sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben und der Verheerer unseres Landes und den, der viele von uns erschlug. Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, da sprachen sie, ruft Simson, dass er vor uns spiele. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson kannte ja seine eigene Kraft und in dieser Situation, wo Delilah ihn wieder weckt, da denkt er, ja, es ist jetzt so wie immer, ich stehe jetzt auf und ich habe ja diese Kraft, ich zerreiße diese Fesseln und es läuft alles so wie immer. Aber er hat sich verzockt. Es lief nicht so wie immer. Die Konsequenzen sind verheerend für ihn selbst und für die Ehre Gottes. Die Götzendiener feiern und schreien und freuen sich und sagen, ja, unser Gott hat es gemacht. Seine Kraft ist gewichen, er selbst ist gefangen, er wird gequält, die Augen ihm ausgestochen und er muss Sklavenarbeit tun und Gott wird verspottet. Die Philister glauben, ihr Götze hat Simson besiegt. Was für eine Schmach. Dabei war Simson doch eigentlich so ein Auserwählter. Er hatte diese besondere Kraft von Geburt an. Simsons Geburt war übrigens prophezeit. Es war einer der 7 Leute in der Bibel, deren Geburt vorher prophezeit war. Bei 6 Stück davon war die Mutter vorher eigentlich unfruchtbar, nur bei Jesus und Maria nicht. Also er hat eine ganz besondere Gabe schon bevor er geboren wurde und ist eine ganz besondere Person. Und darauf hat er sich bisher auch verlassen können, auf diese besondere Erwählung, auf diese Besonderheit. Er wusste, reproduzierbar, er hat diese große Kraft, mit der kann er sich aus allem befreien. Er ist ein Erwählter Gottes, er hat in seiner Identität gelebt und sich darauf verlassen. Gott hat ihm dieses besondere Amt als Richter gegeben, diese Verantwortung in seine Hände gelegt, ihm die Kraft gegeben, ihn stark gemacht. Also kann doch nichts schiefgehen. Er ist ein Auserwählter Gottes. Was soll da passieren? Vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht verlässt sich Simson da ein bisschen zu sehr auf seine Identität, auf seinen Status und vernachlässigt dabei, dass man auch entsprechend handeln muss. Unser Handeln, wie das die Barbara anfangs schon gesagt hat, hat große Auswirkungen. Das gilt auch und gerade und besonders für die Auserwählten Gottes. Wir können uns nicht nur auf unsere Erwählung verlassen, können sagen, ja, wir gehören ihm ja seit Anbeginn der Welt, wir sind von ihm auserwählt, wir gehören zu ihm und das reicht. So einfach ist es nicht. Wir können es trotzdem noch gehörig verbocken, so wie Simson hier. Wir können noch richtig hart versagen, egal wie erwählt wir sind. Und gerade bei so Personen wie Simson, die dann auch so in der Öffentlichkeit stehen, ist es noch verheerender, wenn man da so fällt wie er. Das führt nämlich nicht nur dazu, dass für uns irgendwelche schlechte Konsequenzen da sind, sondern es führt auch dazu, dass Gott verhöhnt wird. Ha, das ist der Christ. Ah, der will immer so fromm sein. Guck mal, der macht immer einen auf heilig und dann macht er sowas. Wo ist jetzt dein Gott? Bet doch zu ihm. Er soll dir doch helfen. Da kann es schnell sehr, sehr peinlich werden. Und das Schlimme ist ja, dass es nicht nur uns betrifft, sondern wenn wir so fallen, dass es auch die Gemeinde betrifft und Gottes Ehre betrifft. Und manche Sachen kann man nie mehr gut machen. Es gibt Dinge in unserem Leben, Entscheidungen, die wir treffen, Dinge, die wir tun, die können wir nie mehr gut machen. Die sind dann einfach so. Simson ist jetzt blind. Das ist einfach so. Er wird sein Augenlicht nie mehr bekommen. Manche unserer Taten haben solche Konsequenzen, dass sie einfach nicht mehr gut zu machen sind. Das ist ziemlich traurig, gell? Und klingt ziemlich trostlos und hoffnungslos. Aber so ist es halt und es sollte uns eine ernste Mahnung sein. Und trotzdem gibt es noch Licht am Horizont. Wenn wir jetzt auf das Ende der Geschichte gucken, der dritte Punkt, letzte Teil der Geschichte, Simsons Ende. Wir lesen in Richter 16, Abvers 26. Und Simson sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand hielt, weil er war ja blind, also musste er geführt werden, dass sie ihn dahin bringen können, wo sie ihn auslachen und mit ihm über ihn spotten. Lass mich, damit ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht, und mich dagegen lehne. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen, und alle Fürsten der Philister waren dort. Und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Ein guter Statiker damals, gell? Wahrscheinlich. Und Simson rief zu dem Herrn und sprach, Herr, Herr, gedenke doch meiner und stärke mich nur diesmal, o Gott, damit ich an den Philistern eine einmalige Rache nehme für meine beiden Augen. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken, und er stemmte sich dagegen. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. Und die Toten, die er in seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf. Und sie gingen hinauf und begruben ihn zwischen Zorha und Eschtaol im Grab Manoachs, seines Vaters. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Die Geschichte hat ein etwas ungewöhnliches Happy End, das nicht ohne Verluste ausgeht. Und es ist so eine epische Geschichte, diese Simson, also gerade diese Szene, wo wir jetzt gelesen haben, wo der in diesem Götzentempel die Säulen auseinanderdrückt, das könnte man so gut verfilmen. Und es gibt ziemlich viele Simson-Filme, die sind alle richtig schlecht. Ich habe die meisten davon geguckt, entweder sind sie komplett an der Bibel vorbei oder sind sie furchtbar synchronisiert oder die Schauspieler sind schlecht, meistens alles drei. Und es ist echt schade, weil so eine epische Szene, wenn man sich vorstellt, wie der Simson da vorgeführt wird, um verspottet zu werden, wo sie ihn und auch seinen Gott verhöhnen, wie er an Ketten diesen Gang entlang geführt wird und mit gesenktem Haupt da geht und dann betet er leise vor sich, einmal noch Herr. Und der Herr hört ihn. Simson presst sich gegen diese Säulen, wenn man sich vorstellt, gigantische, große, vielleicht geschliffene so Marmorsäulen, und es beginnt zu knirschen und langsam bröckelt der Staub so oben aus dem Mörtel oberhalb von den Säulen, und der ein oder andere Philister, der vielleicht gerade zu diesem Spektakel von dem Götzenfest da an dem vorbeieilt und sich auf den Rausch freut und auf diesen Götzenfeier, der denkt sich, oh, da ja, wird halt das Toben der Masse sein, weil das sind ja 3000 Leute auf diesem Dach. Und geht weiter und Simson drückt. Seine Adern treten so hervor, wird blau und dick über seinen ganzen Körper. Und die Haut beginnt zu reißen wie Dehnungsstreife an seinem Latissimus und an seinen Beinen und alles. Und die Säule beginnt zu knirschen. Und habt ihr mal Hulk angeguckt? So stelle ich mir das ungefähr vor. Und die Kleider zerreißen und seine Haut zerplatzt, weil sich die Muskeln ausdehnen. Und die Säule beginnt zu knirschen. Und er brüllt wie ein Löwe. Und die Säule brechen. Und die Philister, sie fallen vom Dach, 3000 Leute. Und sie stürzen zu Tausenden aus der Höhe, werden von Quaderblöcken erschlagen. Und die Todesschreie der Philister, die gehen unter in dem dumpfen Dröhnen dieser Quadersteine, die auf sie fallen. Und Gottes Ehre ist wiederhergestellt. Und Simsons Lauf vollendet. Denn genau dazu war er berufen. Er war berufen, die Israeliten aus der Hand der Philister, die sie damals bedrückten, zu befreien. Dieser Lebensweg von diesem Simson ist sehr eigenwillig und sehr verworren und überhaupt nicht glatt. Und es ist überhaupt kein Charakter, wo man sagen könnte, oh, das ist vorbildhafter Lebensstil, so wie der Simson, so kann man das machen. Das sind viele Dinge, die uns Fragen aufwerfen. Man sagt, boah, ist das ein Vorbild und was der alles gemacht hat. Und das Erstaunliche ist, dass die Bibel ihn ja nicht mal rügt. An keiner Stelle. Er macht einige Dinge, die eindeutig gegen das Gesetz sind, die ganz klare Verstöße gegen das Gesetz sind. Und die Bibel sagt entweder gar nichts dazu oder sie sagt sogar, es war von dem Herrn. Und sie sagt erstaunlich oft von Simson, und der Geist des Herrn kam über ihn. Oder der Geist des Herrn kam in ihn und trieb ihn zu etwas. Und zwar trieb er ihn zu Dingen, wo wir sagen würden, das kann doch nicht Gott gewollt sein. Also eine sehr schwierige Person, dieser Simson. Auf seinen Fall hin, wo er quasi am Ende ist, zu diesem Happy End hin, ich denke, das sind drei Dinge, die dazu führen, ja, dass am Ende seine Geschichte doch noch eine gute Wendung nimmt. Einmal seine Erwählung, dann sein Glaube und dann dieses Gebet, das er hier spricht. Gott lässt seine Heiligen nicht alleine. Jeder von uns macht oft Dinge falsch im Leben. Jeder von uns gibt oft Versuchungen nach, fällt, macht's schlecht. Und keiner von uns wird noch hier sitzen können oder wird irgendwie noch bestehen können vor Gott, wenn Gott so drauf wäre, dass er bei einem Versagen, dass er sagt, okay, du bist jetzt auserwählt, du gehörst jetzt zu meinen Heiligen. Das, was vorher war, vergessen wir jetzt, aber ab jetzt muss es laufen. Wenn Gott so drauf wäre, hätte keiner von uns eine Chance. Wir haben eine große Erwählung und das sind Dinge in unser Leben gelegt und Gott hat den Weg für uns vorbereitet und das meiste wissen wir ganz klar, was dran ist. Und trotzdem irren wir ab von diesem Weg und straucheln und fallen und machen Dinge falsch. Und da ist es tröstlich zu wissen, dass Gott an solchen Menschen trotzdem besonders festhält. Das zweite, Glaube. Simson hatte Glaube. Das sehen wir daran, dass er im Neuen Testament in Hebräer 11 als einer der Glaubenshelden genannt wird. Und wir sehen das immer wieder, wenn er irgendwas macht, zum Beispiel einmal der bekämpft der Philister und dann ist er voller Durst in der Wüste und dann betet er zum Herrn inbrünstig: Willst du mich jetzt hier verdursten lassen? Hast du mich aus so vielen Dingen gerettet und jetzt lässt du mich hier verdursten? Da wird klar, ihm ist bewusst, dass obwohl er der stärkste aller Menschen ist, obwohl er so viel Kraft hat, ihm ist hundertprozentig bewusst, dass das nicht von ihm kommt und dass er ausgeliefert ist an die Führung und an die Güte und an die Allmacht Gottes. Er begibt sich in eine Abhängigkeit von Gott. Das heißt, ihm ist das total bewusst. Und das, wenn man jetzt heute Menschen anguckt, die stark, gesund, reich, schön sind, die nichts mit Glauben am Hut haben, wo man denkt, ja, das sind Leute, die glauben an ihre Unabhängigkeit. Die brauchen keinen Gott, weil sie selber groß und stark sind. Bei Simson war das anders. Er war stärker als alle anderen und trotzdem wusste er, wenn Gott mich hier in der Wüste jetzt nicht mit Wasser versorgt, übernatürlich, dann ist es mein Tod. Er hat sich in einer Abhängigkeit zu seinem Herrn gewusst. Und das Dritte, was jetzt Simsons Ende noch zum guten Ende macht, ist dieses Gebet. Simson betet wegen anders als wir. Wenn wir beten, auch wenn wir hier beten, wir reden eher normal. Wenn wir gucken, wie Menschen in der Bibel beten, wo Gott dann reagiert auf dieses Gebet, die beten anders. Die beten, als ging es ums Leben, weil es ja meistens da auch ums Leben geht. Die rufen zu Gott, die schreien zu Gott, die sagen nicht, du Gott, bitte mach doch, dass jetzt irgendwo Wasser herkommt, weil ich verdurst hier gerade. Sondern die schreien sich die Seele aus dem Leib. Die haben nichts anderes mehr, die vertrauen mit allem, was sie sind, die hängen sich nur noch an Gott und da ist Inbrunst in ihrem Gebet und Ernsthaftigkeit, Angst, Wut vielleicht auch. Die reden deutlich mit Gott, die sprechen mit Gott im Imperativ, in der Befehlsform. Du musst, mach. Die sagen nicht, ja, lieber Gott, und bitte mach doch nochmal. Und Gott, ich würde jetzt gerne daneben, dass das alles zusammenbricht und die Philister alle tot sind. Vielleicht kannst du das noch einrichten. Das wäre nett. Sondern die sind, da geht es um alles. Und vielleicht können wir da davon was lernen, wie diese Männer Gottes beten. So, dass es wirklich um alles geht. Meine Seele sterbe mit den Philistern. Der Simson war zum Äußersten bereit. Und er wusste ja, das ist sein Auftrag. Es ist interessant, Simson, von dem heißt es, er war berufen als ein Retter des Volkes Israel und er war berufen, um den Anfang der Rettung des Volkes Israel zu machen. Jesus war berufen, um die Vollendung dieser Rettung auszuführen. Simson ist also auch da ein Vorläufer von dem, was Christus später erfüllt hat. Simson hat nur den Anfang gemacht, Jesus hat es vollendet. Auf jeden Fall können wir auch daraus lernen, wenn es uns mal so ergangen ist, wenn wir der Versuchung nachgegeben haben, wenn auch in unserem Leben es zu diesem Fall gekommen ist, so wie bei Simson, es ist noch Hoffnung da, wenn wir bereit sind, umzukehren, wenn wir bereit sind, wieder zu glauben, wenn wir bereit sind, wieder zu Gott zu kommen und zu beten, dann kommt vielleicht nicht alles in unserem Leben in Ordnung. Es gibt Dinge, die sind nicht mehr wieder ganz zu machen. Aber trotzdem kann Gott, egal wie kaputt das Leben ist, und bei Simson war es ziemlich kaputt, er war gefesselt, er war blind, er war gequält, er war gefangen, er musste in diesem Götzentempel umeinander gehen. Trotzdem hat Gott es am Schluss noch zu einer guten Wendung geführt und hat mit Simson das vollendet, was er von Anfang an mit ihm vorhatte in seinem Leben. Israel zu befreien von den Philistern. Und das sollte auch uns Hoffnung geben. Amen.